Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 1. Juni 2021, gleich dem 11. Chordad 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Krieg, Schwert von Al-Quds Jerusalem im Mai. Hintergründe, Konsequenzen, Verlierer und Gewinner. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Salehi schrieb an Grossi. IAEA. Uranreserven Irans sind 16 Mal höher als zulässig. UNO. Iran ist Musterbeispiel für Aufnahme von Flüchtlingen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Salehi schrieb an Grossi. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien informierte über die Entsendung eines Briefes von Ali Akbar Salehi, dem iranischen Vizepräsidenten und Leiter der Atomenergieorganisation der Islamischen Republik Iran, an Rafael Grossi, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur IAEA. Kazem Gharibabadi bemerkte am Montagabend, dass es in diesem Brief, der eine Antwort auf Grossis Brief von der Vorwoche ist und in dem auch ein kurzer Auszug vom jüngsten Bericht des Generaldirektors erwähnt ist, der sich auf ein Telefonat zwischen beiden über das Schicksal der technischen Vereinbarung vom 24. Mai bezieht, heißt: Wie ich bereits sagte, hat Iran diesmal beschlossen, die gemeinsame technische Vereinbarung nicht zu erneuern, sondern durch Verlängerung der bestehenden Vereinbarung und weiteren Aufzeichnungen für einen Monat mehr Gelegenheit zu bieten, Fortschritte zu erzielen und die technischen Gespräche zwischen Iran und der IAEA zu beenden. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien sagte weiter, dass im Brief auch die bestehenden Interaktionen zwischen Iran und der IAEA im Bereich der Schutzmaßnahmen angesprochen werden und erklärte, Iran hat bisher alle Anstrengungen unternommen, um mit der IAEA zusammenzuarbeiten und die erforderlichen Erklärungen und Antworten zu geben. Wir begrüßen die Bereitschaft der Agentur, sich aktiv und zentral mit Iran zu befassen, um mehrere Probleme des Schutzabkommens unverzüglich zu lösen, und wir gehen davon aus, dass diese Interaktion bald zu praktischen Ergebnissen in diesem Bereich führen wird. Am 23. Februar 2021 hat Teheran aufgrund Artikel 6 des vom Parlament der Islamischen Republik Iran verabschiedeten Gesetzes über strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes Inspektionen über das Schutzabkommen hinaus sowie die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls gestoppt. Zuvor haben Iran und die Internationale Atomenergieagentur IAEA vereinbart, die Kameraaufzeichnungen in 8 Einrichtungen oder Gebäuden für 3 Monate aufzubewahren und diese zu löschen, wenn zwischen Iran und den JCPOA-Parteien keine Einigung erzielt wird. Iran hat inzwischen mehrfach betont, dass man bereit ist, seinen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen JCPOA nachzukommen, wenn die Sanktionen aufgehoben werden und Iran vom JCPOA profitiert. IAEA. Uranreserven Irans sind 16 Mal höher als zulässig. Die Internationale Atomenergieagentur IAEA behauptete am Montag in einem Bericht, dass die Menge angereicherten Urans in Iran das 16-fache der im JCPOA von 2015 festgelegten Obergrenze betrage. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat in ihrem Quartalbericht an die Mitglieder des IAEA-Gouverneursrats, der von einigen internationalen Medien eingesehen wurde, den Bestand angereicherten Urans in Iran auf 3241 Kilogramm geschätzt. Die IAEA berichtet seit Inkrafttreten des JCPOA vierteljährlich über den Verlauf der Umsetzung des JCPOA und der Verpflichtungen im Zusammenhang mit den iranischen Nuklearaktivitäten. Das Atomabkommen JCPOA sieht vor, dass die zulässige Grenze Irans für angereichertes Uranhexafluorid 300 Kilogramm beträgt, was 202,8 Kilogramm angereicherten Urans entspricht. Dem Bericht zufolge wurde der vierteljährliche Anstieg angereicherten Urans in Iran auf 273,2 Kilogramm geschätzt, gegenüber 524,9 Kilogramm im Februar. Es heißt, dass am 24. Mai 2021 in der iranischen Urananreicherungsanlage Natanz 15 Kaskaden mit IR-1-Zentrifugen, 3 Kaskaden mit IR-2M und 2 Kaskaden mit IR-4-Zentrifugen mit natürlichem Uranhexafluoridgas gefüllt wurden. Laut IAEA-Bericht hat Iran inzwischen 2,4 Kilogramm mit einer Reinheit bis zu 60% angereichertes Uran gegenüber 17,6 Kilogramm im Februar. Neben dem Hauptbericht hat die Internationale Atomenergieagentur einen zweiten Quartalsbericht über die sogenannten noch ungeklärten Uranspuren in Iran verfasst. In dem Bericht äußerte der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, seine Besorgnis über die technischen Gespräche mit Iran, die nicht zu den erwarteten Ergebnissen geführt haben, und forderte, dass Iran diese Fragen unverzüglich klären sollte. In dem zweiten IAEA-Bericht wird auch behauptet, Iran habe an keinem der drei untersuchten Standorte die notwendige Erklärung für das Vorhandensein von Kernmaterialpartikeln geliefert. Grossi äußerte die Hoffnung, dass bei den laufenden Wiener Gesprächen vor der Sitzung des IAEA-Gouverneursrates nächste Woche Fortschritte erzielt werden. UNO. Iran ist Musterbeispiel für Aufnahme von Flüchtlingen. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, würdigte am Montag in einem Bericht über die Situation afghanischer Flüchtlinge in der Welt die Bemühungen der Islamischen Republik Iran bei der Aufnahme von etwa 3,6 Millionen afghanischen Flüchtlingen und bezeichnete Iran als ein Musterbeispiel für die Aufnahme von Flüchtlingen. In diesem Bericht veröffentlichte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und Binnenvertriebene auf seiner Webseite ein Bild über afghanische Kinder in iranischen Schulen mit folgenden Worten: Die Welt sollte nicht vergessen, welche Anstrengungen, Hilfen und Beiträge Iran seit mehr als 40 Jahren für Millionen afghanische Flüchtlinge geleistet hat. Auch die Direktorin des UNHCR-Regionalbüros für Asien und den Pazifik, Indrika Radwat, die kürzlich einen einwöchigen Besuch in Iran abgeschlossen hat, sagte: Alle internationalen Akteure haben die Verantwortung, mit Afghanistan zusammenzuarbeiten, um dauerhaften Frieden herzustellen, sowie die Aufnahmeländer afghanischer Flüchtlinge zu unterstützen. Indrika Radwat fügte hinzu: Die Präsenz und Aktivität afghanischer Flüchtlinge im iranischen Bildungssystem sowie der Zugang zu Bankdienstleistungen und die Arbeit in diesem Sektor gehören zur Unterstützung der Islamischen Republik Iran für afghanische Flüchtlinge, und dies ist ein Modell für andere Länder. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, hat zuvor in einem Bericht bekannt gegeben, dass in Iran etwa 1 Million registrierte, legale afghanische Flüchtlinge leben. Ungefähr 2 Millionen afghanische Flüchtlinge leben illegal und ohne Ausweispapiere in Iran. Die Schulausbildung von legalen und illegalen afghanischen Flüchtlingen in Iran ist kostenlos und sie erhalten eine diskriminierungsfreie medizinische Versorgung. USA. Mitarbeiter von Google und Amazon fordern Stopp von Zusammenarbeit mit israelischer Regierung. Mitarbeiter großer US-amerikanischer Technologieunternehmen und eine Gruppe palästinensischer Menschenrechtsaktivisten haben die Verantwortlichen aufgefordert, die Beziehungen zum zionistischen Regime zu beenden. Laut Politico forderten Mitarbeiter von Amazon und Google am Montag in einer Erklärung US-Verantwortliche auf, jegliche Verbindungen zum israelischen Besatzerregime aufgrund der Völkermordpolitik dieses Regimes und der Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten abzubrechen. In der Erklärung wurde auch das Schweigen von Facebook bezüglich des Vorgehens des zionistischen Regimes während der jüngsten Zusammenstöße im Gazastreifen kritisiert. Während der jüngsten Zusammenstöße zwischen dem zionistischen Regime und den Menschen im Gazastreifen haben große US-amerikanische Technologieunternehmen, darunter Google und Amazon, die Möglichkeit in Betracht gezogen, die Beziehungen und Dienstleistungen für das zionistische Regime zu stoppen. Die Technologieunternehmen haben auch Pentagon-Pläne im Interesse des Regimes ausgesetzt. Zuvor forderten die Demokraten in den USA mit Druck auf Joe Biden, den Präsidenten, auf, die Beziehungen zu dem israelischen Regime zu überdenken. Im vergangenen Jahr kritisierten Menschenrechtsaktivisten von mehr als 800 Technologieunternehmen in den USA die Facebook-Manager für ihre kontroversen Richtlinien und die Förderung von Cybermobbing. Diese Aktivisten sind der Ansicht, dass Facebook eine widersprüchliche Ansicht zum Umgang mit den Palästinensern in den besetzten Gebieten vertritt. Die zionistischen Besatzermilitärs begannen am 10. Mai 2021 ihre barbarischen Angriffe auf den Gazastreifen und die Palästinenser, wobei 248 Palästinenser, darunter 69 Kinder, 39 Frauen und 17 ältere Menschen getötet sowie 1910 weitere Zivilisten verletzt wurden. In einer dreistündigen Sitzung stimmte das israelische Kabinett nach 12-tägiger Unfähigkeit, die Raketenoperationen der Widerstandsgruppen zu stoppen, einem Waffenstillstand zu. NSA-Affäre. Europäische Staaten fordern Aufklärung von Dänemark und den USA. Nach den Berichten über Dänemarks Hilfe bei der Ausspähung europäischer Politiker durch den US-Geheimdienst NSA haben die Bundesregierung, die französische Regierung sowie die Verteidigungsministerien von Schweden und Norwegen darauf reagiert. Die Bundesregierung hat die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Montag. Sie steht zur Aufklärung mit allen relevanten nationalen wie internationalen Stellen in Kontakt, fügte Seibert hinzu. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte auch gestern auf einer Videopressekonferenz nach dem deutsch-französischen Ministerrat, Spionage zwischen Verbündeten sei inakzeptabel. Deutschland und Frankreich erwarteten deshalb vollständige Offenheit und die Klärung des Sachverhalts von den dänischen und amerikanischen Partnern, so Macron. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte diesbezüglich, sie könne sich Macrons Worten nur anschließen. Ihre Haltung zur NSA-Affäre habe sich nicht geändert. Sie spielte damit auf ihre frühere Aussage an, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Die Verteidigungsministerien Schwedens und Norwegens teilten auch gestern in getrennten Erklärungen mit, das dänische Verteidigungsministerium habe es versäumt, sie über die Spionage der Nachbarn Dänemarks durch den US-Geheimdienst NSA zu informieren. Deutsche Welle berichtete am Sonntagabend, dass der dänische Geheimdienst dem US-Dienst NSA bei Lauschangriffen gegen Merkel und andere europäische Spitzenpolitiker, darunter den deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier, geholfen haben soll. Einem neuen Bericht zufolge haben sie außerdem den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Pierre Steinbrück abgehört. Abgehört sollen zudem Spitzenpolitikern aus Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich sein. Die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen bezeichnete das systematische Abhören von engen Verbündeten als inakzeptabel. Der dänische Geheimdienst hat sich zu diesen Anschuldigungen noch nicht geäußert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel آتش در نیستان.
یک شب آتش در نیستانی خدا، یا یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخ جور نشی که بر جانی فتاد سوخ جور نشی که بر جانی
Yeah, we
زن که میگفتی نیم با سر نمود زن که میگفتی نیم با سر نمود همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را درد یگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است درد بی دردی سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد سوخت جون عشقی که بر جانی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo, liebe Hörerfreunde. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen weitere schöne Momente. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in den letzten zwei Sendungen über die Gestaltungsweise der menschlichen Niederlassungen und über verschiedene Arten von Dörfern, die abhängig vom Klima entstanden sind, gesprochen. Thema der heutigen Sendung ist die traditionelle Kooperation und Zusammenarbeit in iranischen Dorfgemeinden. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen wird. Kooperation ist die Grundbedingung eines Zusammenlebens, deren Spur man bis in die alten Zeiten verfolgen kann und die auch in der nahen Vergangenheit im menschlichen Leben zu sehen ist. Mit anderen Worten sind das Zusammenleben und die Zusammenarbeit für Nahrungsanschaffung und Verteidigung die ersten Schritte, die der Mensch unternommen hat, um eine Zivilisation und Kultur zu bilden und sich vom Leben in Einsamkeit zu lösen. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, ist ein Dasein ohne Zusammenarbeit und Kooperation für ihn unmöglich. Dies ist in allen menschlichen Gemeinschaften, bei den Nomaden, in Dörfern und Städten zu spüren, wobei das städtische Leben eine ausgebreitete Art von Zusammenarbeit erfordert. In einer Nomadengesellschaft wird alles gemeinsam unternommen, denn in Stämmen ist die Gemeinschaft wichtiger und nicht das Individuum. Daher werden das Vieh und die Tierprodukte zusammen verkauft und bei einer Gefahr verteidigt sich der ganze Stamm. Nomaden ziehen alle und in Gemeinschaft herum. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Angelegenheiten des Stammes beziehen sich auf die gesamten Mitglieder. Außer diesen Kooperationen kann man auch weitere interessante Beispiele in iranischen Dörfern sehen, die seit langer Zeit bestehen und bis heute als eine gute Tradition unter iranischen Landwirten geläufig geblieben sind. Die ländlichen Familien kooperieren schon seit lange miteinander, damit sie gegen ungünstige natürliche Faktoren und weitere Probleme, die ihr Leben beeinflussen könnten, angehen. Man kann unterschiedliche Beispiele für die Zusammenarbeit der ländlichen Familien nennen. Zum Beispiel erfordert die traditionelle landwirtschaftliche Arbeit Teamwork und einen gemeinsamen Gewinn an den erzeugten Produkten. Man kann auch auf die Beziehungen und gegenseitigen Zeremonien in den Dörfern von Lorestan hinweisen. Die Aussaat und Ernte ist in den Dörfern von Mazandaran ein Beweis für die Zusammenarbeit der Dorfbewohner dieser Region. Gegenseitige Hilfeleistung der Bürger bei verschiedenen Zeremonien und Feierlichkeiten, Geldgeschenke an junge Familien sowie Mitleid bei Trauerfällen und im allgemeinen Mitgefühl in guten sowie in schlechten Zeiten sind Beispiele für verschiedene Kooperationen unter den Dorfbewohnern Irans. Liebe Hörerfreunde, es ist gut zu wissen, dass die Kooperationen in den diversen Dorfgemeinden Irans abhängig sind von deren geografischer Lage und den herrschenden wirtschaftlichen Umständen in der Region. Auch beeinflussen die Bedürfnisse der Bürger eine solche Zusammenarbeit. In trockenen und semiariden Regionen spielen zum Beispiel die Wasserknappheit und die lebenswichtige Bedeutung des Wassers eine große Rolle bei der Zusammenarbeit der Dorfbewohner, die auch bei der Wasserversorgung, unterirdischen Kanalreinigung und Reinigung von Flüssen sowie Brunnengrabung und Wasserverteilung zu beobachten ist. In Gebieten, wo Überschwemmungen drohen, bauen die Dorfbewohner gemeinsam Dämme gegen das Hochwasser, denn damit schützen sie sich nicht nur vor einer Überflutung, sondern sie können das versammelte Wasser in den besonderen Gruben auch für die Bewässerung ihrer landwirtschaftlichen Felder verwenden.
In den Reisanbaugebieten im Norden Irans pflanzt man die Setzlinge normalerweise mit Hilfe aller Dorfbewohner, denn die Saatzeit ist sehr kurz und sie erfordert sehr viel Arbeitseinsatz. So wird zuerst jene Anbaufläche bepflanzt, die am frühesten für das Einsetzen der Reissetzlinge vorbereitet wurde, und allmählich werden alle Reisfelder durch Gruppen und Zusammenarbeit bepflanzt. Wegen anhaltender Regenfälle verlaufen die Reisähren sehr schnell. Daher erntet man in der Erntezeit den Reis wieder mit Hilfe aller Dorfbewohner. In den Dörfern Lorestan war es früher üblich, dass die Bauern in der Erntezeit von einem Dorf ins andere zogen, um ihren Nachbardörfern bei der Ernte zu helfen. Diese Hilfe nannten sie Hamyari, Mithilfe. Ein weiteres Beispiel für solche Zusammenarbeit ist Haravoz, die Kooperation in iranischen Dörfern der Provinz Kurdistan. Diese Hilfe soll Familien unterstützen, die ihre landwirtschaftlichen Arbeiten nicht rechtzeitig fertiggebracht haben. Selbstverständlich erwarten die Helfer keine Gegenleistung. So machen sich alle Dorfbewohner auf den Weg zu der Familie, die Hilfe benötigt, und unterstützen sie. Der Grundstückeigentümer muss aber in dieser Zeit alles, was die Helfer benötigen, und auch Essen und Getränke bereitstellen. In Regionen, wo die Wirtschaft von Palmen und Gärten abhängt, kann man oft sehen, dass auch dort die Familien während der Erntezeit einander helfen. In Gebieten, wo die Viehzucht eine große Rolle spielt, ist auch eine Zusammenarbeit bei der Pflege und Aufzucht des Viehs deutlich. Diese Mithilfe ist auch bei der Herstellung von Tierprodukten und deren Verkauf zu beobachten. Ein Beispiel für diese Mithilfe wird in einigen Dörfern Chivare oder Balance genannt, die unter Familien geläufig ist, die eine geringe Zahl von Tieren besitzen. In diesen Dörfern wird die tägliche gewonnene Milch der Dorffamilie in Familien weitergegeben, die keine Viehzucht betreiben, damit diese die Milch in weitere Milchprodukte umwandeln. Als Gegenleistung erhalten solche Familien dafür eine bestimmte Zeit lang Milchprodukte. In der nächsten Folge stellen wir Ihnen andere Arten von Kooperationen vor. Liebe Hörerfreunde, nach der islamischen Revolution hat man sich bemüht, eine Beziehung zwischen den Dorfbewohnern und staatlichen Organisationen zu schaffen, was auch gelungen ist. 1988 genehmigte das islamische Parlament, dass das Innenministerium eine Organisation namens Dehiyari gründen kann, die sich mit den Dorfangelegenheiten auseinandersetzen soll. Diese Organisationen bestehen aus juristischen Personen, sind unabhängig und werden auf Anfragen der Dorfbewohner in den unterschiedlichen Dörfern gegründet. Es sind öffentliche und keine staatliche Organisationen. Diese Dehiyaris haben von Beginn an und bis zum heutigen Tag mit Hilfe und unter Teilnahme der Dorfbewohner sowie mit staatlicher Unterstützung die Bedürfnisse der Dörfer gedeckt und öffentliche Dienstleistungen geschaffen. Die Mitglieder dieser Organisation bemühen sich als vertraute Personen der Dorfbewohner, die Probleme der Ortschaften zu beseitigen. Die Dehiyaris arbeiten unter Beobachtung von Dorfräten, die dafür zuständig sind, finanzielle Fragen und Aufbauangelegenheiten zu überwachen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Monsieur Asri mit dem Titel Roz, auf Deutsch Geheimnis.
خوابو از چشام بگیر مثل همیشه بگو عمر عاشقی تموم نمیشه منو با خودت ببر هر جا دل خواست دیگه چیزی نمیخوام این آخریشه این آخریشه دو شریک دردمی تو این زمونه تو زمونه یکش رنگ خزونه برم از حس قریبی که میدونم مثل بغزه شایدم بدتر از اونه موسیقی
خلوتم تو بهترین صدایی، برای نفس کشیدنم هوایی. تو رو میشناسه دلم، غریبه نیستی. ساده تر بگم یه حس آشنایی، تو یه تعریف زلالی مثل دریا، فرصتی برای کشف یه معما. تو رو میخونم و باور میکنم، من صادقانه با منی همیشه هر جا، همیشه هر جا. تو همون راز نگفتی تو سینه، منم اون که با تو دیوونه ترینه. همه جا هر جا که هستی، هر جا باشی، چشمای منتظرم تو رو میبینه، تو رو میبینه، تو رو میبینه. خوابو از چشام بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه. منو با خودت ببر هر جا دل خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. تو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه ایش رنگ خزونه. پرم از حس قریبی که میدونم، مثل بغزه شایدم بدتر از اونه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Krieg, Schwert von Al-Quds Jerusalem im Mai. Hintergründe, Konsequenzen, Verlierer und Gewinner. Weiterhin guten Empfang. Der jüngste Krieg des israelischen Regimes und der palästinensischen Widerstandsgruppen, bekannt als Schwert von Al-Quds Jerusalem, begann unter Umständen, unter denen man schon im letzten Monat mit seinem Beginn gerechnet hatte. Der Krieg, Schwert von Al-Quds Jerusalem, begann am 10. Mai. Der Mai ist der Monat des Elends für die Palästinenser, denn am 14. Mai 1948 war der Jahrestag der Gründung des falschen israelischen Regimes. Die Palästinenser nennen diesen Tag Nakba-Tag, also Tag der Katastrophe. Der neue Krieg begann nun nur 4 Tage vor dem Jahrestag der Gründung des israelischen Regimes, also dem Tag der Katastrophe. 73 Jahre sind seitdem vergangen und der Krieg zwischen diesem Regime und den Palästinensern hat in diesen 7 Jahrzehnten nie geendet, sondern setzte sich auf verschiedenen Ebenen, von intensiven Kriegen bis hin zu täglichen Konflikten fort. Die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser waren im Monat Mai immer stärker als in anderen Monaten des Jahres. Auch im Mai 2018 hatte das israelische Regime einen 2-tägigen Krieg gegen die Palästinenser begonnen. Dies zeigt, dass die Konflikte zwischen dem israelischen Regime und Palästina eine existenzielle Basis haben. Die Palästinenser sehen dieses Regime als ein falsches und usurpatorisches Regime an. Und im Monat der Katastrophe wachsen ihre Konflikte mit diesem Regime und sie versuchen, seine Falschheit besonders vorzuheben. Saleh al-Aruri, der stellvertretende Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, sagte, der Widerstand hat es dem zionistischen Feind deutlich gemacht, dass Al-Quds unser wichtigster Kampf ist und ganz oben auf unserer Prioritätenliste steht. Die Vorbereitungen des Widerstands dienen ausschließlich der Verteidigung von Al-Quds und die Schlacht Schwert von Al-Quds hat bewiesen, dass der Kompass des Widerstands in Richtung Al-Quds zeigt, betonte al-Aruri. Auf der anderen Seite verschärfen auch die Israelis im Monat Mai ihre Verbrechen gegen die Palästinenser und auch die US-Botschaft wurde im Mai 2018 von Tel Aviv nach Al-Quds, Jerusalem verlegt. Und im Mai 2021 verschärfte das israelische Regime die Beschlagnahme von Eigentum und Häusern der Palästinenser in Sheikh Jarrah im Ostteil von Al-Quds und ebnete damit den Weg für einen neuen Krieg. Auch der jüngste Krieg wurde den Palästinensern auferlegt, da die Widerstandsgruppen bekanntlich der Verteidigung von Al-Quds und seiner palästinensischen Bewohner immer Priorität schenken, sind sie nicht vor dem Beginn des jüngsten Krieges zurückgeschreckt. Obwohl der jüngste Krieg auch weiterhin ein asymmetrischer Krieg ist, weil das zionistische Regime moderne Waffen einsetzt, ist es jedoch nicht mehr wie zuvor ein Krieg der Steine gegen Raketen gewesen. Denn die Widerstandsgruppen haben nun auch Raketen, die sie in diesem Krieg einsetzen können. Die Raketendepots der palästinensischen Widerstandsgruppen sind so voll, dass sie in wenigen Minuten Dutzende Raketen abschießen können. Ein weiterer Punkt ist, dass die abschreckende Kraft der palästinensischen Widerstandsgruppen in diesem jüngsten Krieg dazu führte, dass verschiedene Städte des besetzten Palästina zu einem Schlachtfeld wurden und es in den vom israelischen Regime besetzten Städten zu Unruhen kam. Der zionistische Präsident Reuven Rivlin erkannte dies und sagte, die meisten Menschen seien überrascht und könnten nicht glauben, was sie sehen. Auch Ayelet Shaked, eine rechtsgerichtete Abgeordnete und ehemalige israelische Justizministerin, schrieb auf ihrer Twitter-Seite, dass die israelische Polizei in Städten, in denen es zu Zusammenstößen zwischen Zionisten und Palästinensern komme, sozusagen aufgegeben habe und nichts tun könne. Obwohl das israelische Regime in diesem Krieg dem Gazastreifen schwere Schäden zufügte und hunderte Palästinenser den Märtyrertod erlitten oder verwundet wurden, wurden auch viele Zionisten getötet oder verletzt und ihr Lebensalltag wurde gestört. Abdel Bari Atwan, ein führender arabischer Analyst, twitterte als Reaktion auf die beispiellosen und groß angelegten Angriffe der Widerstandsfront gegen israelische Positionen, die Verwandlung der Straßen in Städten wie Jaffa, Haifa und Lod in eine Szene der Konfrontation und Auseinandersetzung zwischen Palästinensern mit Siedlern ist ein historisches Ereignis, das den Beginn des Countdowns bis zum israelischen Zusammenbruch markiert. Ein weiterer Punkt ist, dass dieser Krieg Gewinner und Verlierer hat. Die Hauptgewinner dieses Krieges sind die Widerstandsgruppen und das palästinensische Volk. Die Widerstandsgruppen zeigten dem zionistischen Feind ihre hohe Abschreckungskraft und Bereitschaft. Der Feind sollte nicht denken, dass der Märtyrertod von Kommandanten des Widerstands uns schwächen kann. Der Weg des Widerstands geht weiter und der Widerstand wird von Tag zu Tag stärker, sagte Saleh al-Aruri, stellvertretender Leiter des Hamas-Politbüros. Alle Pläne des Feindes, die Kontrolle über Al-Quds zu übernehmen, wurden vereitelt und die Geschichte ist Zeuge dieses Geschehnisses. Auch das palästinensische Volk ist der große Gewinner dieses Krieges, weil es dem israelischen Feind bewiesen hat, dass es sein Land und seine Identität, nämlich Al-Quds, auch angesichts eines großen Krieges und aller Gewalt nicht aufgeben wird. Die Schlacht Schwert von Al-Quds hat auch viele Verlierer. Der erste Verlierer in diesem Krieg ist die palästinensische Autonomiebehörde. Während der Hauptgrund für den Krieg die Verteidigung von Al-Quds ist, das einen wesentlichen Bestandteil der historischen und religiösen Identität der Palästinenser und der palästinensischen Bewohner von Al-Quds darstellt, hat die palästinensische Autonomiebehörde, die den Titel eines palästinensischen Staates trägt, sich den Widerstandsgruppen im Krieg gegen das israelische Regime nicht angeschlossen und lehnte sogar jegliche Hilfe für sie ab. Der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sagte, er stehe in täglichem Kontakt mit der US-Regierung und dem zionistischen Regime, um den Krieg zu beenden. Ein weiterer Verlierer ist der derzeitige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Beobachtung von Netanyahus Vorgehen zeigt, dass er den Krieg begrüßte und sich in diese Richtung bewegte, um seine Rivalen bei der Bildung eines Kabinetts, angeführt von Yair Lapid, zu beeinträchtigen. Dass viele Zionisten bei diesem Krieg getötet und verwundet wurden und auch die Panik und die Zerstörung des Lebens vieler Zionisten sowie die Verwandlung der Straßen der besetzten palästinensischen Städte in ein Schlachtfeld haben erneut bewiesen, dass Netanyahu seine persönlichen Interessen vor die Sicherheit der Israelis und des Regimes stellt. Wenn es Yair Lapid trotz des Krieges gelingt, ein Kabinett zu bilden, wird Netanyahus Niederlage historisch sein. Ein weiterer großer Verlierer dieses Krieges ist die arabische Welt. Die meisten arabischen Länder, sogar Saudi-Arabien, reagierten zwar und verurteilten den Krieg, aber kein Land hat praktische Maßnahmen für die Palästinenser ergriffen. Mit Ausnahme des Senders Al Jazeera, der einige der israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser veröffentlichte, unterstützten die arabischen Länder die Palästinenser nicht einmal in ihrer Medienpolitik und zeigten keines der israelischen Verbrechen. Ein weiterer Punkt ist, dass dieser Krieg der Zionisten gegen die Palästinenser der erste Krieg seit dem Abraham-Abkommen ist, mit dem einige arabische Länder ihre Beziehungen zum zionistischen Regime normalisierten. Dieser Krieg zeigt, dass das Abraham-Abkommen entgegen den ursprünglichen Behauptungen der Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains nicht zu mehr Sicherheit für die Palästinenser führte, sondern dass diese Länder nun Komplizen der Israelis bei ihren Verbrechen gegen die Palästinenser sind. Die neue US-Regierung und der UN-Sicherheitsrat werden als weitere Verlierer dieses Krieges angesehen. Die neue US-Regierung, die in ihrer Politik implizit das Verhalten des israelischen Regimes kritisierte und sich gegen den Deal des Jahrhunderts aussprach, hat jedoch in der Praxis gezeigt, dass sie dieses Regime unterstützt. Neben dem Außenminister und Verteidigungsminister der USA erklärte auch Präsident Joe Biden, er habe in einem Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu das Recht Tel Avivs auf Selbstverteidigung hervorgehoben. Mit anderen Worten, glaubt die US-Regierung ungeachtet der israelischen Verbrechen gegen die palästinensischen Einwohner von Al-Quds und der Verwundung von mehr als 700 Menschen in dieser Stadt, dass das israelische Vorgehen eine legitime Verteidigung darstelle. Dementsprechend haben die USA bislang zweimal die Abgabe einer Erklärung, nicht einmal einer Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen die Verbrechen des israelischen Regimes gegen die Palästinenser blockiert.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.